Liebe Gemeinde, heute Morgen geht es um die Bibelstelle aus 1. Johannes 2. 1. Johannes 2 ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist zwar und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Ja, liebe Geschwister, eine Predigt bringt nicht immer Neues, dass wir in unruhigen Zeiten leben, das ist, denke ich, jedem von uns bewusst. Ich behaupte mal, dass kein Tag vergeht, an dem nicht neue und beunruhigende Nachrichten an unser Ohr dringen. Und manch einer, ich weiß es nicht, wie es bei euch da so bestellt ist darum, aber manch einer schaut ja gar keine Nachrichten mehr. Ja, weil er einfach all die Not, das Leid und den Wahnsinn dieser Welt einfach, ja, weil er ihn einfach nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann oder vielleicht auch nicht mehr will. Und wenn wir alle mal die letzten Jahre so Revue passieren lassen, so gab es Krisen und auch Konflikte globalen Ausmaßes, die man sich vielleicht vor nicht allzu langer Zeit so noch gar nicht vorstellen konnte. Denken wir nur an die Corona-Epidemie, die mit Einschränkungen verbunden war, die man sonst vielleicht aus Endzeitfilmen oder Horrorfilmen kennt. Meine Frau und ich haben letzte Woche einen Film geschaut, das war der erste dieser Art, der spielte in der Corona-Zeit. War ganz interessant, und wenn man sah, was da alles, was für ein Wahnsinn, jemand war gestorben, man durfte ihn nicht mit beerdigen. Ja, das war so. Also da sind Dinge drin vorgekommen. Hätte man so einen Film, weiß ich nicht, vor 10 Jahren gezeigt, hätte man gesagt, Leute, kann doch sowas kann ja gar nicht passieren, aber doch, es war so. Ja, und nach Corona dann, Corona gab es plötzlich nicht mehr, dafür hatten wir haben wir immer noch den Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg in der Ukraine, der wird mit einer Härte und einer Brutalität geführt, wie wir ihn sonst nur aus den Materialschlachten des Ersten Weltkrieges kannten und bis vor der Ukraine, bis vor diesem Krieg, dachte man, und auch die Experten waren sich einig, so etwas wird es in Europa nicht mehr geben. Naja, und jetzt ganz neu, es wird der Ukraine-Konflikt in den Hintergrund gedrängt, der Krieg in Israel, der Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten, das Morden und Töten der Hamas und jetzt die Antwort der israelischen Armee. Und jeder, der etwas Ahnung hat vom Häuserkampf, vom Kampf im bebauten Gelände, weiß, dass Tod und Leid der Zivilbevölkerung auch im Gazastreifen natürlich jetzt eine Konsequenz sein wird. Naja, und dieses Sterben und Leiden jetzt im Gazastreifen wird natürlich wieder irgendwelche Reaktionen hervorrufen und so geht das dann immer weiter. Ja, und wenn wir jetzt mal von diesem handgreiflichen Aspekt weggehen und auf eine geistig-moralische Ebene uns begeben, dann müssen wir auch feststellen, dass in den letzten Jahren so viel in Trümmer gesunken ist, dass ja, der eine oder andere vielleicht geneigt ist, sich die Frage zu stellen, ja, was soll denn da eigentlich noch kommen? Welche Steigerung an Gotteslästerungen ist überhaupt noch denkbar? Und das Schöne, liebe Geschwister, ist, dass wir mit dieser Frage nicht allein sind. Vor 2000 Jahren in Matthäus 24 haben sich nämlich die Jünger Jesu genau diese Frage gestellt. Na, was kann denn da so kommen? Und Herr Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Spannende Frage. Seit 2000 Jahren überlegen sich die Leute ja, sind das jetzt schon Zeichen der Endzeit? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen, werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, wenn wir die Worte unseres Herrn hier lesen, dann ja, merken wir natürlich, dass viele Zeichen unserer Zeit auf dieses Ende hindeuten. Das heißt, wir sollten wachsam sein, ja? Wir sollten wachsam sein und uns der Gefahren bewusst sein. Interessant ist jedoch, und da sollten wir jetzt mal alle ganz genau hinhören, dass der Herr Jesus ja die größte Gefahr nicht in Kriegen, in Hungersnöten und auch nicht im leiblichen Tod sieht, sondern er warnt uns Gläubige vor der Gefahr für unseren Geist. Denn Jesus sagt ja, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ja, liebe Geschwister, der zentrale Begriff ist hier der Begriff der Verführung. Und dieser Begriff, Verführung, der begleitet ja uns Menschen oder die Menschheit von Anbeginn an. Und der Widersacher Gottes, der Satan, der setzt dieses Mittel der Verführung ja von Anfang an ein. Ob nun im Garten Eden bei, die Reihenfolge ist bewusst gewählt, Eva und dann Adam, ja, oder aber in der Wüste, als der Teufel den Herrn Jesus selbst in Versuchung führen wollte. Immer und immer wieder hat der Teufel es auf diese Art und Weise versucht und er wird es weiterhin versuchen. Und die Bibel lehrt uns noch etwas. Die Bibel ist ja auch in gewisser Weise wie ein Handbuch, ein Handbuch für uns Menschen. Und in diesem Handbuch werden ja bestimmte Dinge erklärt. Ja, und es gibt viele Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass der Teufel natürlich, wir alle wissen das, aber es zu wissen heißt noch nicht davor geschützt zu sein. Wir wissen, dass der Teufel Notzeiten, Zeiten der Anfechtung, Zeiten der Bedrängnis für seine Angriffe nutzt. Und ja, liebe Geschwister, wir befinden uns wahrlich im Krieg. Gerade wir Deutschen, und das ist, denke ich, von unserer Geschichte her auch betrachtet, logisch. Wir Deutschen versuchen ja, solche kriegerischen Vokabeln in der Regel zu vermeiden. Aber wir sind keine Deutschen, sondern wir sollten an der Stelle Christen sein. Und wenn wir Christen sind und in die Bibel schauen, dann werden wir sehen, dann sehen wir, dass die Bibel uns die Welt als eine Welt des Kampfes und auch des Krieges darstellt. Und in diese Welt sind wir gestellt. Wir denken da nur an die Waffenrüstung. Die Waffenrüstung aus Epheser 6. Da wird dieser Kampfcharakter deutlich. Wir Deutschen sind ja manchmal so gestrickt, dass wir uns die Welt so wie ein lila Launedorf vorstellen. Wir bilden einen Stuhlkreis, wir setzen uns vielleicht zusammen und dann reden wir zusammen und dann sind alle wieder einig. So geht der Teufel nicht vor. Ja? Er ist listig, er ist brutal. Ja? Und da im Krieg, wie man so sagt, alle Mittel recht sind, sofern sie nämlich nur zum Ziel, das heißt zum Sieg führen, so setzt der Teufel natürlich dann zum Angriff an, wenn sein Gegner, die Christen, am schwächsten zu sein scheinen. Wie im wahren Leben, wenn der Angriff im Morgengrauen erfolgt, bei Regen, bei Schneesturm, im Nebel oder aber 1973 in Israel, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, da wurde Israel angegriffen. Ja? Und so wird auch der Satan dann angreifen, wenn Christen müde sind, wenn sie abgekämpft sind, oder aber, das ist ganz spannend, wenn wir uns die Versuchung des Herrn Jesu in der Wüste anschauen. Er kommt vom Jordan. Der Himmel hat sich geöffnet. Das ist mein geliebter Sohn. Es ist ein Hochgefühl. Ja, es kann auch sein, dass wir Christen dann angegriffen werden, wenn wir in einer gewissen Hochstimmung sind. Ja, wenn alles wunderbar ist. Ja, wenn wir, ja, dann krätscht er rein. Denn das Kalkül des Satans ist ja, wenn er dann kommt, wird unsere Abwehrbereitschaft geschwächt, unsere Gegenwehr am geringsten sein. Ja, liebe Geschwister, und ich denke, jeder von uns hat das in seinem Leben schon erlebt. Der Teufel ist dann glücklich, wenn Probleme in unseren Familien, Tod, Leid, Schmerzen, was immer da auf uns zukommt, dazu führt, dass wir uns um andere Dinge kümmern und nicht mehr auf Gott schauen. Dann hat er gewonnen. Und von daher ist es so, dass der Herr Jesus, der all das wusste, seine Jünger und damit natürlich auch uns, ganz eindringlich vor der Gefahr der Verführung warnt. In Matthäus 24, das ist interessant, geht die Verführung zunächst mal von denen aus, die scheinbar im Namen Christus kommen oder von jenen, die sich als Christus selbst ausgeben. Das ist heimtückisch. Ja, man hat sozusagen einen Tarnmantel angezogen. In 1. Johannes 2, also der heutigen Bibelstelle, warnt der Herr Jesus mit den Worten: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich weiß nicht, wie eben sofort der Unterschied klar ist. Hier sind es Widersacher Christi, vor denen Jesus warnt. Bei einem Widersacher, so mag man denken, na, der ist leicht zu erkennen. Aber wie bei den sieben Geißlein, die wir alle kennen, hat der Wolf manchmal Kreide gefressen. Ja? Das heißt, was machen wir, wenn der Widersacher Kreide gefressen hat? Und, wie es in 2. Korinther 11 heißt, plötzlich als Engel des Lichts auftritt. Was ist, wenn der Gegner verkleidet ist? Camouflage, ja? Tarnung, und wir ihn überhaupt nicht als Gegner kennen. Liebe Geschwister, wem kann ich denn dann überhaupt noch trauen? Der Jesus mahnt uns hier zur Vorsicht, und wir sollten diese Mahnung auch ganz fest in unserem Herzen verankern, bewahren, sie uns immer wieder vor Augen halten. Lasst euch nicht verführen. Ja, diese Verführung, und das ist in gewisser Weise auch das Kernthema unserer heutigen Bibelstelle, diese Verführung kann für einen Christenmenschen auch darin bestehen, dass er seine Bekehrung, sein Verhältnis zu Gott, seine Errettung selbst in Frage stellt. Und dies, liebe Geschwister, rüttelt dann an den Grundfesten seines Glaubens, bringt womöglich sein ganzes Fundament ins Wanken, erschüttert sein komplettes Leben. Ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Predigt war, da hatte ich das erwähnt. Ja, von einem Mann, einem Christenmenschen gesprochen, der im Angesicht des Todes plötzlich furchtbare Anfechtungen bekam, ja. Das heißt, solche Anfechtungen können im Angesicht des eigenen Todes kommen. Sie können jedoch auch im Falle von Not, Krieg, Hunger, Krankheit über einen Christenmenschen hereinbrechen. Wir alle waren nicht in Auschwitz im Lager inhaftiert, aber es gab Menschen, die das miterlebt haben und sagten danach, es kann keinen Gott geben, der sowas zulässt. Ich habe jetzt eine Biografie eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gelesen, der bei all dem Schrecklichen, was er erlebt hat, an keinen Gott mehr glauben wollte. Ja, sowas kann natürlich passieren. Vielleicht ist es aber auch so, es ist auch eine ganz gefährliche Geschichte für einen Christen. Vielleicht sieht man auch die vielen, die einen ganz anderen Weg gehen und trotzdem behaupten, mit dem Gott der Bibel unterwegs zu sein. Liebe Geschwister, wir sind ein kleiner Haufen. Lauter alte Leute, wir wollen mal brutal sein. Ja? Es ist leider so. Und wenn man Kinder hat und Jugendliche, Da kann man sich viele Dinge schönreden, aber es bleibt dabei, hier sitzen alte Menschen. Und junge Menschen freuen sich natürlich auch, junge Menschen zu sehen. Ja? Wie gesagt, wir können uns das alles schönreden und sagen, das Wort steht im Mittelpunkt. Und dafür kämpfe ich, das ist meine Meinung. Aber das ändert nichts daran, dass junge Menschen gerne auch junge Menschen treffen würden. So. Und die Frage ist natürlich, wenn man dann sich vielleicht andere Gemeinden anschaut, wo auch viele junge, fröhliche Menschen sind, ja, ist das alles falsch? Was ist wichtiger? Noch einmal, wir können akademisch über diese ganzen Sachen sprechen. Ich habe mit einem Bruder mal darüber geredet, nur mal als Beispiel, das werde ich nie vergessen, da ging es darum, dass sozusagen ein Kind ausgetragen werden soll unter allen Umständen, auch bei Vergewaltigung und allem und solchen Dingen. Man kann das biblisch alles ganz klar benennen. Ich will nur davon warnen, oder ich möchte davor warnen, dass wir trotz allem auch, denke ich, im Auge behalten müssen, dass Menschen wirklich wahre Nöte haben und dass man die nicht einfach sozusagen unter den Tisch kehren kann. So, und es ist mit Sicherheit zunächst mal für Menschen, manche Dinge sind schwierig. So, und man sieht andere vielleicht, die einen anderen Weg gehen, und es ist eine Versuchung, weil man denkt, ja, warum gehen so viele diesen anderen Weg, und vielleicht bin ich es ja, der im Zweifelsfalle den falschen Weg gehen. Denn die Frage ist ja, manchmal ist es auch so, dass Menschen, die sagen, sie sind Christen, Dinge tun, von denen die Bibel sagt, dass es Sünde ist. Und dann erzählen oder sagen Menschen, die sagen, ja, ich bin ein Christ, aber ich sehe es vollkommen anders. Ja. Auch da kann man in Versuchung geraten, ja, indem man sagt, du hast die Bibel vielleicht falsch verstanden. Und ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die dann in ihrer Verzweiflung, in ihrer Verwirrung ganz durcheinander da sitzen und sich fragen, bin ich auf dem Holzweg? Bin ich es? Kann es auf einmal sein, dass ich als Einzelner auf dem rechten Weg unterwegs bin und all die anderen, die fröhlichen Menschen, die laufen in die falsche Richtung? Bin ich ein Kind Gottes oder habe ich mir all die Jahre nur etwas vorgemacht? Bin ich vom rechten Weg abgewichen? Bin ich verloren? Und dann hörst du von Menschen aus anderen Gemeinden vielleicht. Ja, die waren wohl Christ, heißt es. Und plötzlich sind sie es nicht mehr. Sie wollen von Jesus, von Gott, von all dem nichts mehr hören. Wie ist es mit dir? Kann es passieren, dass du, der du doch an Jesus geglaubt hast, an das Erlösungswerk, am Kreuz von Golgatha, du hast daran geglaubt, kannst du das alles wieder verlieren, ganz plötzlich? Kann das sein? Und liebe Geschwister, ich glaube, dass das eine Frage ist, die aufs Engste zusammenhängt mit unserem Verständnis der Heiligen Schrift. Und diese Frage, kann ich verloren gehen, die ist ähnlich elementar wie die Frage, ob ich mich aus eigenem Antrieb für Jesus Christus entschieden habe, ob ich ihn gesucht und gefunden habe oder ob Gott es war, der den ersten Schritt gemacht hat, ob Gott es war, der mich Sünder gezogen hat. Liebe Gemeinde, diese Frage ist so elementar wie die Frage, ob es meine Werke sind, die mich in den Himmel bringen oder ganz allein Jesu Opfertod am Kreuz. Oder aber haben das jetzt in den letzten Wochen mehrmals gehört, ist es quasi nur der Tod am Kreuz oder der Tod am Kreuz und meine Taten? Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein himmelweiter Unterschied. Genauso elementar ist die Frage nach Gottes Erwählung des Sünders. Das heißt, war es allein Gnade, so wie die Bibel es uns lehrt, oder war es sozusagen die vorausschauende Gnade? Ich habe den Klaus, den Toni, die Susi aus Gottes Sicht, ihr habt gesehen, die werden sich irgendwann mal gut entwickeln und deswegen weiß ich, sie werden die richtigen Schritte tun und deshalb habe ich sie erwählt. Das, liebe Geschwister, sind die Kernfragen des Evangeliums. Das sind nicht nur Fragen, deren Antwort so oder so ausfallen kann, ohne die Kernbotschaft des Evangeliums zu verdrehen. So mit der Frage, soll eine Frau im Gottesdienst Kopftuch tragen oder nicht? Ja, da sagt Paulus, also er formuliert das ja so, dass er es zwar so nicht kennt, aber das ist keine Sache, die heilsentscheidend ist. Diese Fragen, diese zwei, sind heilsentscheidend. Das heißt, das sind Fragen, auf die man die richtigen, die gottgemäßen, die biblischen Antworten finden muss. Das ist wichtig. Die richtige Antwort hängt nicht mit dir und mir zusammen. Ich habe das schon mal erwähnt. Das ist in vielen Diskussionen der Punkt. Das siehst du so, Piet. Wenn das so wäre, dann ist das nicht christlich. Wenn einer von euch zu mir nach Hause kommt, dann gelten Hausregeln. Das sind Regeln, die bei mir zu Hause mit meiner Frau im Haus gelten. Das sind keine Regeln, die ihr übernehmen müsst. Völlig wurscht. Wenn ihr bei mir seid, erwarte ich, dass diese Regeln eingehalten werden. Aber das sind keine entscheidenden Regeln. Und so ist es auch hier. Wichtig ist, dass wir bei heilsentscheidenden Fragen biblische Antworten suchen. Und da ist es völlig wurscht, was wir persönlich darüber denken. Das ist nicht entscheidend. Und diese heilsentscheidenden Fragen, das sind jene Fragen, an denen natürlich auch der Verführer ansetzen wird, um scheinbar Gläubige, ich komme gleich auf den Begriff zurück, scheinbar Gläubige in die Irre zu führen. Wenn ich das nun weiß, was kann ich denn nun tun? Was kann jeder Einzelne von uns und was kann die Gemeinde tun? Nun, zu Anfang unserer Bibelstelle gibt der Briefschreiber zunächst einmal eine ganz einfache und auch verständliche Erklärung ab. Er sagt nämlich, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist und jetzt kommt's. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Der Schreiber macht eine Sache klar. In den letzten Tagen werden Menschen abfallen. Punkt. Sie werden weggehen. Punkt. Sie werden vielleicht sogar die Seiten wechseln und sie werden Jesus Christus bekämpfen. Punkt. Das ist so. Das wird so kommen. Von daher sollte auch keiner überrascht sein, wenn er es erlebt. Und die Erklärung ist auch ganz einfach. Nicht jeder, der hier sitzt, muss ein wiedergeborener Christ sein. Nicht jeder, der in einer Gemeinde sitzt, ist ein wiedergeborener Christ. Liebe Geschwister, das klingt furchtbar. Und wir wollen brutal sein. Es mag auch für diese Gemeinde gelten. Ja. Da steht nicht drin, liebe Geschwister, allen Gemeinden kann das so gehen, aber nicht der Särk in Wuppertal. Nein, es kann auch uns so gehen. Das heißt, jeder, der hier sitzt, kann einer von denen sein, von denen die Bibel sagt, sie waren nicht von uns. Und wir alle wissen das, in ruhigen Zeiten, da fallen Scheinchristen nicht auf. Man erkennt sie nicht auf den ersten Blick, sie haben kein Schild, Achtung, bin ein Scheinchrist. In Zeiten der Not, der Anfechtung oder wenn sie plötzlich mit der Realität der Heiligen Schrift konfrontiert sind, fangen sie an zu rebellieren, fangen sie an, ihre wahre Gesinnung zu offenbaren. Als ich mit meinem Sohn jetzt in Nordnorwegen war, da saß auch ein junger Mann in der Jugendherberge und erzählte, er würde so gerne mal mit quasi nichts außer einer Zeltplane draußen in der Natur übernachten. Und da sagte so ein anderer älterer Wanderer, nee, das willst du nicht, wenn es 3 Wochen regnet. Ja. So, also bei Sonnenschein oder so stellt man sich das vielleicht romantisch vor, aber wenn die Stunde der Wahrheit kommt, zeigt sich, wer ein Christ ist und wer nicht. Und hier müssen wir aufpassen, liebe Geschwister, auch das ist natürlich interessant. Wir alle offenbaren unser wahres Ich, unsere Herzenshaltung, unser Sehnen und Trachten, wenn wir in das Licht Gottes gestellt werden. Wir alle. Und das ist ja auch der Sinn und der Zweck der biblischen Botschaft. Das ist ja auch gut so. Aber wo scheiden sich nun die Geister? Nun, ein wahres Kind Gottes, das wird nicht vor Gott, vor Gottes Botschaft, vor Gottes Urteil fliehen, sondern ein Kind Gottes beugt sich Gottes Urteil. Und ein Kind Gottes sucht Schutz und Vergebung bei ihm, bei Jesus Christus. Das heißt, der Abfall beginnt nicht da. Auch da sollten wir uns nicht in die eigene Tasche lügen. Der Abfall beginnt nicht da, wo mein Innerstes gegen Gottes Gebot rebelliert. Das macht es doch oft genug. Oder nur bei mir? Seid ihr da anders? Man rebelliert doch auch gegen Gottes Gebot oder gegen Gottes Fügung. Manchmal rebelliert man doch da auch. Das ist nicht der Punkt. Der Abfall beginnt da, wo ich nicht in die Demut gehe, wo ich Gottes Gnadenhand ergreife, sondern, und das passiert sehr, sehr, sehr oft, sondern da, wo ich anfange, die Bibel umzuschreiben, wo ich die Sünde nicht mehr Sünde nenne und wo ich meine Gebote über Gottes Gebote stelle, da beginnt der Abfall, da gebe ich der Sünde Raum. Und prinzipiell, wie gesagt, ich kann da nur von mir sprechen, jeder mag sich da selber fragen, aber ich weiß, dass ich natürlich da immer wieder grundsätzlich in der Gefahr stehe, auch Gottes Geboten abtrünnig zu werden. Das sagt nicht ich. Glaubt nicht, weil ich etwas sage, dann ist es so. Das ist Quatsch. Die Bibel lehrt es doch. Die Bibel lehrt doch, von Natur aus haben wir gar kein Interesse an Gott. Wir haben kein Interesse an Gott. Wir haben kein Interesse an Gottes Geboten. Eine Sache wollen wir vielleicht, in den Himmel kommen. Das klingt ganz nett. Für manche. Aber in der Regel wollen wir nur dann in den Himmel kommen, wenn es nach unseren Bedingungen, nach unseren Regeln geschieht. Ihr kennt den Satz, ich finde den ganz witzig, der passt da. Gott, wasche doch mein Fell, aber mache mich dabei nicht nass. Das ist die Devise vieler Menschen. Und auch hier wollen wir einfach ehrlich sein. Das ist verlogen. Das ist kein Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen. Der Verführer, der Antichrist, der Satan, wird natürlich genau solche Scheinchristen zu verführen trachten. Und er wird auch immer wieder Erfolg dabei haben. Jetzt aber noch einmal, Wir arbeiten heute viel mit Anführungszeichen. Kann dies jedoch auch einem echten Christen, Anführungszeichen, passieren? Kann ich als Kind Gottes wieder abfallen? Kann ein wahrhaft wiedergeborenes Kind Gottes verloren gehen? Das ist die entscheidende Frage. Und hier kommen wir wieder zurück zu der Frage, wer ist eigentlich für unsere Errettung verantwortlich? Gehen wir davon aus, ich bin es. Ja, wenn ich es bin, dann steht mein ewiges Heil auf tönernen Füßen. Ich Mensch kann ja noch nicht mal einen Tag Gottes Geboten gehorchen, nach Gottes Geboten leben. Oder nehmen wir mal die Ehe. Könnt ihr euch noch düster erinnern, was ihr da am Anfang alles habt versprechen müssen? Ihr musstet sogar unterschreiben, ja, und ja, man verspricht sich ewige Treue und ja, man wird ewig den Partner lieben. Weiß ja nicht, wie es bei euch läuft, aber kriegt ihr das jeden Tag wirklich auf die Reihe? Immer strahlend dem Ehepartner gegenüber, ihn nie kränkend, nie verletzend. Ja? Scheitern wir da nicht im Kleinen wie im Großen oftmals an diesem Versprechen? Da haben wir nur einem was versprochen, einem Menschen. Den lieben wir. Müsste auch möglich sein. Und man muss sich fragen, ich Mensch, der ich mich viel zu oft von meinen momentanen Gefühlen leiten lasse und mehr als einmal bereit bin, für ein Linsengericht mein Seelenheil in Gefahr zu bringen. Ja? Liebe Geschwister, wenn es an mir liegt, ob ich in den Himmel komme oder nicht, und ich mich nicht selbst belüge, muss ich doch sagen, der Zug ist abgefahren, da kriege ich doch nicht hin. Wenn jedoch, Gott, der Herr, derjenige ist, der mein Heil und die Errettung in seiner Hand hält, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Wie es in Epheser 1 ab Vers 3 heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Und durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Liebe Geschwister, nicht in uns ist all dies begründet, sondern Gottes Erwählung, Gottes Vorherbestimmung und Gottes Gnade sind es ganz allein. Das ist unser Fundament. Wenn das einmal klar ist, dann können wir, dann dürfen wir, dann müssen wir daraus schließen, dass auch unsere Bewahrung ganz allein in Gottes Hand liegt. Lasst uns doch einfach Gottes Verheißungen an uns lesen. Johannes 10, 27, Abvers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist doch unser Fundament, das ist doch unser Trost, das ist doch unsere Hoffnung. Gott gab den Christenmenschen in Jesu Hand. Und was der Herr Jesus einmal in seiner Hand hält, seine geliebten Schäfchen, kann keine Macht jemals wieder aus seiner Hand reißen. Ganz witzig ist, auch du kannst es nicht. Das ist spannend. Auch du kannst dich selbst nicht aus Gottes Hand reißen, ich mich auch nicht. Das heißt, wenn Gott sagt, keiner kann dich aus meiner Hand reißen, dann auch nicht wir selber. mit allen furchtbaren Dingen, die wir vielleicht jeden Tag tun. Hast du das? Hab ich das wirklich verstanden? Wir alle sind Sünder, wir sind wankelmütig, wir sind unbeständig und wir sind oftmals schwach. Das heißt, aus unserer Hand kann der Verführer alles reißen. Alles. Das heißt, wir selbst können unser Seelenheil niemals bewahren. Das Schöne ist aber, dass wir es auch gar nicht brauchen. Gott allein, sein Sohn Jesus Christus, sind die Garanten für unsere Seligkeit. Das heißt, nicht wir beschützen und bewahren uns, nicht wir verteidigen unsere Errettung, sondern Gottes Allmacht und Kraft sind unsere Stärke. Das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Hoffnung, liebe Geschwister. Und in diesem Wissen allein dürfen wir dann auch an allem festhalten, was wir aus der Heiligen Schrift gelernt haben. Und in diesem Wissen dürfen wir und sollen wir auch das Evangelium von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, von seiner Auferstehung, von seiner Himmelfahrt, aller Welt verkünden. Sodass kein Mensch am Ende eine Ausrede hat, dass er von all dem nichts gewusst hätte. Und in diesem Wissen allein dürfen wir dann auch mit allen Geschwistern, auch hier in der Gemeinde, Umgang pflegen. Auch wenn wir nicht genau wissen können, ob unter ihnen auch solche sein werden, von denen der Herr einst sagen wird, ich kenne euch gar nicht, ich kenne euch nicht. Liebe Geschwister, das ist nicht unser Problem. Es muss uns genügen, dass Gott dies alles weiß. Und dass Gott all die Seinen in seiner Hand hält und bewahrt. Und selbst in den größten Anfechtungen dürfen wir wissen, dass ein Kind Gottes zwar in Not, in Leid, in Versuchungen geraten mag, dass aber ein Kind Gottes niemals aus des Herrn Hand gerissen werden kann, komme was da wolle. Und so dürfen wir freimütig mit den Worten schließen, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater, hab Dank dafür, dass es nicht in unseren Händen liegt, dass wir bewahrt werden. Hab Dank dafür, dass es nicht in unseren Händen lag, dass wir zu dir kommen durften. Hab Dank dafür, dass unsere Errettung in deinen Händen liegt. Dafür wollen wir dich preisen und loben. In Jesu Namen. Amen.